Bevor wir zum dritten Teil im Petrusbrief kommen, wollen wir noch die Verse 10 bis 12 lesen in Kapitel 1. Da geht es darum, dass unsere Rettung der Inhalt einer sehr wichtigen Botschaft ist. Petrus spricht von der Hoffnung des Christen, die bereits in unserer Wiedergeburt das Ziel Gottes war. Und diese Hoffnung nennt er auch ein Erbe und eine Rettung. Von dieser Rettung sagt er, dass sie Anlass zur Freude ist und jetzt, dass sie Inhalt einer biblischen Botschaft ist. Dies ist die Botschaft der Schrift. Es geht in der Schrift um das Heil. Die Bibel, unsere Bibel, ist vornehmlich ein Heilsbuch. Um dieses Heil zu skizzieren, ist es notwendig, einige andere Fakten mitzuteilen. Aber wir haben kaum zwei Kapitel über die Schöpfung und schon geht es dem Heiligen Geist, der uns die Schrift gegeben hat, um die Erklärung, warum es notwendig war, ein Heil in die Welt zu bringen. Und gleich in diesem Kapitel wird uns dann auch das Heil Gottes angekündigt. Und im Rest der Bibel geht es dann darum, wie man mit Gott in Ordnung kommt, was allerdings der Preis ist, wenn man nicht diese Einladung wahrnimmt und so weiter, was daraus sich ergibt. So sagt Petrus, dass diese Botschaft von unserem Heil bereits die Botschaft alttestamentlicher Propheten war. Das sagt er in den Versen 10 und 11 und dann am Anfang noch von Vers 12. Und im Rest von Vers 12 sagt er, das ist dieselbe Botschaft, die neutestamentliche Boten verkündet haben. Ich lese die Verse 10 bis 12. Nach welchem Heil, wonach wir Ausschau halten, die Propheten suchten und forschten, die von der Gnade prophezeiten, die auf euch kommen sollte, forschend auf wen oder welchen Zeitpunkt immer wieder hingedeutet wurde vom Geiste Christi. Das heißt, der Heilige Geist war bei den Propheten als Geist des Messias. Christus heißt Messias, Welterlöser. Und das kennzeichnet schon die Botschaft der Propheten. Sie waren in erster Linie messianische Propheten. Auf wen oder welchen Zeitpunkt immer wieder hingedeutet wurde vom Geist Christi, der in ihnen war, welcher die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgende Herrlichkeit zuvor bezeugte. An dieser Stelle möchte ich ein wenig stillstehen. Wir haben hier einen kleinen Hinweis auf den Telegrammstil des Apostels. Er erwähnt den Tod Jesu nicht explizit, nicht ausdrücklich. Aber wir stellen jetzt fest, wie Petrus seine Wörter gebraucht, seine Ausdrücke. Er gebraucht hier das Wort Leiden. Und er sagt, dass die Propheten davon sprachen, dass für den Messias bestimmte Leiden bestimmt waren von Gott. Es musste so sein. Auch Jesus erinnert die Jünger von Emmaus, musste es nicht so sein, musste der Messias nicht so leiden, war das nicht vorausgesagt. Davon ist hier die Rede. Nun bezeichnet Petrus das ganze Leiden, ob während des Lebens von Jesus oder in seinem Tode, nur mit dem einen Wort Leiden. Und sagt dann, dass darauf, nach den Leiden, die Herrlichkeit folgte. Mit anderen Worten, wir wissen jetzt, dass Petrus den Tod in dem Begriff Leiden sieht und dass dann die Herrlichkeit darauf folgte. Und da wissen wir, dass die Herrlichkeit mit der Auferstehung beginnt. Die Verherrlichung des Sohnes Gottes ist eine stufenweise vorangehende. Die Bibel lehrt uns, dass Gott immer noch dabei ist, seinen Sohn zu erhöhen, obwohl er schon erhöht ist. Das heißt, allmählich, so wie die Gemeinde zunimmt, So werden Menschen aus der Welt Jesus untertänig. Und mit jedem Sünder, der von seiner Rebellion lässt und sich Jesus Christus ergibt, wird Jesus Christus mit diesem dann erhöht. Mit der Zahl der Menschen, die sich ihm ergeben, wird Jesu Reich größer. Eines Tages wird er dann kommen und dann die Herrschaft übernehmen, zum Teil dann auch mit Gewalt. Aber die Herrlichkeit, die Verherrlichung Jesu beginnt in der Auferstehung, setzt sich in der Himmelfahrt fort und dann, wie gesagt, weiter noch. Die darauf folgende Herrlichkeit zuvor bezeugte, welchen Propheten enthüllt wurde, dass sie nicht sich selbst, sondern euch zu Diensten standen mit dem, das euch nun als Botschaft eindringlich weitergegeben wurde. Das heißt, die Botschaft der Propheten, weil sie die Christusbotschaft ist, ist natürlich die Evangeliums- und Christusbotschaft der neutestamentlichen Boten. Durch die, die euch die gute Botschaft sagten, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist. Der Heilige Geist wurde vom Himmel gesandt und die Apostel und die neutestamentlichen Boten haben in der Kraft dieses Geistes dieselbe Botschaft verkündet, nur jetzt als Erfüllte. Der Herr Jesus ist jetzt da und sie sagen es. Diese Boten haben Christus geschichtlich hinter ihnen. Die alttestamentlichen Boten hatten Christus geschichtlich vor ihnen. Aber die Botschaft über Jesus war dieselbe, ob es Jesaja 53 ist oder ob es Philippus ist, da der dem Kämmerer es predigt, er kann denselben Text benutzen. Dinge, in die auch himmlische Boten hineinzuschauen gelüstet, das interessiert mich. Das heißt, die neutestamentliche Botschaft ist Gegenstand ähnlichen Interesses wie die alttestamentliche Botschaft. Beim Alten Testament, bei der Christusbotschaft, dort war es so, die Propheten hätten gern noch mehr gewusst über das, was sie sprachen. Sie waren Propheten, aber verstanden nicht alles, was der Herr ihnen zu reden gab. Und jetzt haben sie ihre eigene Botschaft versucht zu erforschen. Die neutestamentliche Botschaft wird von Engeln erforscht gleichsam. Sie möchten gern sehen, was daraus werden wird. Sie möchten gern sehen, wie diese Botschaft sich auswirkt. Das heißt, der Himmel und die Erde, die Verkündiger selbst, haben ein großes Interesse an dieser Botschaft. Und jetzt der Schluss. Und die Leser? Welches Interesse sollten sie haben? Es liegt auf der Hand, dass Petrus ihnen nahelegen will, auch euer Interesse sei bei dieser Botschaft. Und in Kapitel 2 wird er das dann ausdrücklich sagen. Wir kommen zum dritten Abschnitt unseres Petrusbriefes. Dieses ist ein längerer Abschnitt. Er geht von 1, Vers 13 bis Kapitel 2, Vers 10. Hier richtet Petrus Worte an Menschen, die er als Wiedergeborene anspricht. Wir merken in den kleineren Abschnitt dieses Teiles des Petrusbriefes, dass er in diesem Abschnitt seine Leser immer wieder als Kinder Gottes, als Wiedergeborene anspricht. Das heißt, welche Worte sind an uns zu richten, weil wir zum Glauben gekommen sind? Im bisherigen Abschnitt ging es darum, dass wir dankbar dafür sind, dass Gott uns zur Wiedergeburt gebracht hat, und wie, dass dies uns eine Hoffnung gibt. Welches sind jetzt praktische Worte für das Leben solcher Leute in dieser Welt, zwischen zwei Welten? Dieser Teil kann auch aufgeteilt werden in verschiedene kleinere Abschnitte. Und der erste kleinere Abschnitt geht von Vers 13 bis zu Vers 16. Das Wort, das Petrus uns hier weitergibt, lautet, setzt eure Hoffnung auf die Gnade. Das ist der Imperativ, das ist das Gebot. Und um dieses Gebot sammelt er nun andere Gedanken. Aber dies ist der zentrale Gedanke, um den es in den Versen 13 bis 16 geht. Er beginnt nicht gleich mit dem, er schiebt etwas vor, aber er kommt gleich dazu. Darum, nachdem ihr die Lenden eures Denkens umgürtet habt und als Nüchterne, setzt eure völlige Hoffnung auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Enthüllung Jesu Christi. Setzt eure Hoffnung auf die Gnade. Das ist der Kernsatz. Jetzt sagt Petrus, damit ihr das nun in rechter Weise tun könnt, muss noch etwas anderes geschehen. Jetzt sammelt er einige Gedanken um diesen zentralen Imperativ. Was kann uns helfen in der Hoffnung auf die Rettung, die uns bevorsteht? Was kann uns helfen, auf diese Hoffnung ganz zu hoffen? Völlig soll unsere Hoffnung ausgerichtet sein auf diese Gnade. Manchmal kommt in unserer liebgewonnenen Luther-Übersetzung nicht so alles an Nuancen des Grundtextes zum Tragen. Hier scheint Petrus zu sagen, dass die Hoffnung, die wir auf die Gnade setzen, eigentlich nur dann wirklich geschehen kann, nachdem wir die Lenden unseres Denkens umgürtet haben. Mit anderen Worten, wer hier nicht ein Umgürteter ist an dieser Stelle, der ist unfähig, wirklich zu hoffen. Was heißt das? Was heißt umgürtet sein? Da denken wir an die Kleidung der Leute zur Zeit von Petrus. Männer und Frauen, obwohl sie verschieden gekleidet sind, haben aber lange Gewänder. Diese Gewänder werden getragen, wenn man normal unter Leuten ist, in der Stadt oder im Dorf. Das ist dann die Anstandskleidung. Aber wenn man unterwegs ist und man will schnell vorankommen und es ist eilig, oder man ist auf dem Feld und hat zu arbeiten und mit den Beinen voranzukommen, dann nimmt man den Zipfel des Kleides und tut ihn unter den Gurt. Und dann ist das Kleid vielleicht halb so lang und die Unterbeine sind frei für die Bewegung, die gerade notwendig ist. Das Umgürten steht also im Zeichen der Beweglichkeit. Wenn jetzt jemand nicht umgürtet ist, dann heißt das, dass er es nicht eilig hat. Petrus sagt, ihr seid unterwegs zum Himmel. Tut nicht, als ob ihr hier in dieser Welt ewiglich sein wird. Dies ist nicht die Stadt, in der ihr bummeln dürft. Dies ist nicht der Ort, wo ihr euch ansässig machen könnt. Ihr seid unterwegs und ihr müsst ständig gleichsam umgürtet sein. Nun sagt er uns auch genau, wo wir umgürtet sein müssen. Das muss im Denken sein. Unser Denken muss nicht belastet sein von den Sorgen dieser Welt. In Kapitel 5 sagt der Apostel, werft alle eure Sorge auf ihn. Denn es ist ihn, um euch zu tun. Er sorgt für uns in Fürsorge, deshalb sollen wir keine negativen Sorgen hegen. Wir sollen also unser Denken nicht belasten mit den Dingen dieser Welt. Unser Denken soll nicht zu stark bei dieser Welt sein, nicht von den Dingen dieser Welt beschlagnahmt, beabsorbiert werden. Unser Denken soll beim Himmlischen sein. Paulus sagt dasselbe in Kolosser Kapitel 3. Habt eure Gedanken dort, wo Jesus ist. Dort sollen unsere Gedanken sein. Sie sollen nicht haften bleiben am Irdischen. Unser Denken soll umgürtet sein. Wir sollen die rechte Einstellung haben. Das Zweite, das uns hilft, die Hoffnung ganz zu setzen auf die Gnade, ist, dass wir nüchtern sind. Als Nüchterne sollen wir das tun. Das bringt Ähnliches zum Ausdruck. Hier haben wir ein anderes Bild. Wer sich berauscht, der ist nicht nüchtern. Wir können uns mit den Dingen dieser Welt berauschen, das heißt absorbieren lassen. Nun sollen wir gleichsam leer sein von der im Magen, im geistlichen Magen, von den Dingen in dieser Welt. Das, was wir genießen, soll Ewigkeitsprodukt sein. Nicht die Produkte dieser Welt sollen uns füllen und beseelen und berauschen, sondern die Dinge der künftigen Welt sollen unser Denken, unser Inneres füllen. Und wenn das der Fall ist, dann sind wir imstande, Petrus Wort nachzukommen. Setzt eure völlige Hoffnung auf die Gnade, die euch gebracht wird in der Enthüllung Jesu Christi. Wir haben Gnade empfangen, wir empfangen heute Gnade aus seiner Fülle, Gnade um Gnade. Und wenn Jesus Christus kommt, wird uns wieder Gnade zuteil, die Gnade der künftigen Rettung. Auch das wird ein Zeichen seiner liebenden Gnade sein. Vers 14. Als gehorsame Kinder, hier kennzeichnet er seine Leser als Wiedergeborene. Sie sind Kinder, aber sie sollen gehorsame Kinder sein. Sie sollen also auf Jesus, der im Himmel ist, hören. Als gehorsame Kinder, die ihr Leben nicht in ihrer Unkenntnis nach den früheren Lüsten gestalten, sondern wie der, der euch rief, heilig ist, werdet auch ihr selbst heilig in der ganzen Lebensführung. Dieser Text klingt nach meiner Übersetzung ziemlich anders wahrscheinlich als bei Ihnen, weil ich ein Wort ganz anders übersetzt habe. Wir haben zur Hauptsache zwei Wörter im Grundtext, in der Sprache des Grundtextes, die von Gehen sprechen und die also unser Leben als einen Weg kennzeichnen. Das eine Wort ist das gängige Wort und kann mit Wandel übersetzt werden, obwohl wir heute dieses Wort nicht mehr so oft gebrauchen, wie man es früher tat. Aber wir verstehen es immer noch, wenn in der Bibel dieses Wort vorkommt. Paulus spricht von unserem Wandel in dieser Welt oder von unserem Wandel in Christus oder im Glauben und so weiter. Er soll heilig sein. Unser Leben, das wir hier führen, soll so sein. Das Wort, das Petrus mit Vorliebe gebraucht, ist ein anderes. Das, was Paulus gebraucht, bedeutet im Grunde umhergehen und ist ein gängiges Wort für laufen oder gehen. Dieses Wort kommt aus, nun, ich weiß nicht, ob es von dort herkommt, aber es wird im Militär gebraucht. Wenn Soldaten in einer Reihe stehen, dann haben sie sich nacheinander auszurichten. Weil ich so groß war, konnte es vorkommen, dass wenn wir als eine Truppe uns schnell sammeln mussten, der Höchste war dann am Anfang und die anderen mussten sich da höher entsprechend dann einreihen. Das haben manche Unteroffiziere dann manche so gemacht. Und dann musste ich an der Ecke stehen, beziehungsweise am Ende, und die anderen haben sich dann angestellt. Sie haben sich nach mir ausgerichtet. Und wenn sie dann marschieren, dann muss jeder, der nach dem anderen kommt, sich nach denen ausrichten, die vor ihm sind. Und da gibt es die nette Geschichte, gestatten Sie ein bisschen Humor dazwischen. Die Soldaten marschieren und paradeweise durch die Straßen. Es muss wahrscheinlich irgendeine Feier sein. Und die Mutter eines Soldaten ist ganz dabei. Sie steht an der Straße und hinterher bemerkt sie, oder vielleicht gleichzeitig bemerkt sie zu jemandem anderen, also die Soldaten, die sind alle, die marschieren nicht richtig. Nur mein Johnny, der hat den richtigen Tritt, ja. Nun, dieser Johnny hat sich nicht ausgerichtet nach den anderen, wo der Unteroffizier sagte, links, 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 da hat dieser rechts irgendwie gehört, ja. Nun sagt Petrus, richtet euch aus. Dieses Wort bedeutet Lebensausrichten, Leben ausrichten. Wir haben nach einem Kriterium zu leben. Wir haben jemanden, der steht dort, Hebräer 12, Vers 2, und wir schauen auf zu ihm und richten uns aus nach ihm. Er ist vorangegangen als der Pionier, so heißt es im Grundtext. Und er will, dass wir diesen selben Weg gehen, uns nach ihm ausrichten. Und wie das dann aussieht, erklärt der Apostel an einigen Stellen. Er gebraucht dieses Wort einige Male in diesem Brief. Ich habe zunächst übersetzt Lebensführung, aber das ist die Bedeutung dieses Wortes. Es ist eigentlich Lebensausrichtung. Wie Soldaten sich also aneinander reihen. Als gehorsame Kinder soll das Leben ausgerichtet werden, soll man sein Leben führen. Nicht in Unkenntnis. Wir sollen etwas wissen. Die Bibel legt großen Wert darauf, dass wir etwas wissen, dass wir Kenntnisse haben, und zwar über die Ewigkeit und über die Dinge Gottes und über was Heiligkeit ist und was Ethik ist und so weiter. Nicht wie früher, nach den früheren Lüsten. Früher lebte man nach dem, was einem bequem war. Das Lustprinzip ist das Vorherrschende in der Welt. Aber es darf nicht die Ausrichtung eines Christen sein. Er darf sich nicht ausrichten nach dem Lustprinzip. Was mir gefällt, das kommt jetzt erst. Nach meiner Meinung so und so. Nein, nach Gottes Meinung und nach Gottes Gelüsten. Was Gott Freude macht. Es gibt Christen, die laufen von einer Gemeinde zur anderen, um die Gemeinde zu finden, die ihnen passt und ihre Bedürfnisse erfüllt. Sie sind ich-orientiert. Anstatt dass sie in eine Gemeinde gehen, um anderen zu helfen und für Jesus da zu sein, sollen jetzt alle Leute ihnen dienen und ihre Bedürfnisse müssen dort gestillt werden. Das ist nicht ein Maßstab für Gemeinde finden. Die Wahrheit ist der Maßstab. Nicht, was mich bequemt. Nicht meine Bedürfnisse. Im Gottesdienst sind nicht zuerst die Bedürfnisse der Teilnehmer zu berücksichtigen, sondern die Bedürfnisse Gottes. Was ist es, das Gott will? Er will Ehre haben und so weiter. Wir fragen nach dem, was ihm Freude macht. Und erst in zweiter Linie, was uns Freude macht. Das höchste Ziel Gottes mit seiner Schöpfung ist seine Ehre. Und dann erst kommt die Freude der Schöpfung ran. Das ist Theologie, biblische Theologie. Ich komme nicht an erster Stelle. Petrus sagt, nicht nach den früheren Lüsten. Das heißt, nicht ihr selbst mit euren Wünschen steht im Vordergrund, sondern das, was Gott will. Sondern, Vers 15, wie der, der euch rief, heilig ist. Er ist die Orientierung. Sein Charakter hat mein Charakter zu werden. Merken Sie, was er hier sagt, noch einmal, werdet auch ihr, nicht seid, genauer, man könnte seid vielleicht übersetzen, aber genauer ist werdet. Gott verlangt nicht immer von heute auf morgen, dass wir so sind, aber er wünscht, dass wir es werden. Er erlaubt einen Wachstumsprozess. Ich gebe zu, es gibt Philologen, das heißt Sprachwissenschaftler, die meinen, dieses griechische Wort könnte mit sein übersetzt oder seid übersetzt werden. Aber ich halte es immer noch mit den anderen, die meinen, es ist doch eher ein Werden. Für die, die es kennen, ginomai, das heißt Werden. Es ist dasselbe Wort, das gebraucht wird im Johannesevangelium Kapitel 1. Alles, das wurde oder überhaupt einmal geworden ist, das ist durch ihn geworden. Und da wird es im Sinne von Schaffen gebraucht. Und da heißt es, es wurde ein Mann von Gott gesandt, der hieß Johannes. Er wurde, das heißt, er stieg auf, er kam in die Erscheinung. Es geschah und so weiter, das ist das Wort. Es werde etwas, wünscht Petrus. Was soll werden? Der göttliche Charakter, und hier zitiert er aus 2. Mose, es dürfte Kapitel 19 sein. So wie ich heilig bin, so sollt ihr heilig sein. Das wendet er jetzt auf das neutestamentliche Volk an. So wie Gott heilig ist, werdet auch ihr selbst heilig in der ganzen Lebensführung, in der ganzen Lebensausrichtung. Jetzt gibt er eine Begründung an, Vers 16. Weil es geschrieben steht, es steht geschrieben, Wort Gottes kommt, werdet heilig, weil ich heilig bin. Jetzt kommt der nächste kleinere Abschnitt. Mit dem nächsten Imperativ, dem nächsten Wort für Wiedergeborene. Was kann Wiedergeborenen helfen, hier in dieser Welt jenes Ziel, für welches wir wiedergezeugt wurden, zu erreichen? Das sind die Verse 17 bis 21. Hier ist der Leitgedanke, führt euer Leben in Furcht. Furcht ist ein Wort, das wir heute nicht mehr hören wollen. Christen sollen doch keine Furcht haben, sie sollen keine Angst haben. Und die Psychotherapeuten sind da, um unsere Angst zu beheben. Darum geht es doch immer wieder, dass wir keine Angst haben, keine Furcht. Nun, nicht immer. Die Bibel unterscheidet schon zwischen Furcht und Angst aus unnötigen Gründen. Aber es gibt eine Furcht, das ist eine echte Furcht. Und bevor man zu schnell dieses in Frage stellt, dass Gott das so haben will, sollten wir uns erst einmal darauf einstellen, dass das Gottes Wort ist und an uns fragen, ja, wie will er, dass ich fürchte? Was heißt das, Gott zu fürchten? Es ist nicht leicht, das zu erklären. Ich habe in meiner Jugend und in der Zeit, in denen ich manchmal in Bibelkreisen war, immer wieder sind wir auf diesen Gedanken gekommen. Was heißt es zu fürchten? Und es war schwer, das zu sagen. Aber als ich einmal mir Zeit nahm, um mich zu vertiefen in die Texte der Heiligen Schrift und mir vorzustellen, wie könnte das aussehen, dann bekam ich einen Sinn dafür. Aber ich kann es Ihnen nicht so richtig erklären, es würde lange dauern. Und ich bin sowieso schon im Hintertreffen mit meinem Text. Ja? Sie merken, ich bin immer noch in Kapitel 1. Und Sie können sich ausrechnen, vielleicht wie lange die Bibelwoche eigentlich sein müsste, um bis zu Kapitel 5, Vers sowieso zu kommen. Aber ich kann auch einiges auslassen. Auf der anderen Seite, wir müssen ja nicht ganz gerade das ganze Buch durchnehmen. Mal sehen. Beten Sie, dass das Richtige rankommt. Auf jeden Fall, hier sagt Petrus, führt euer Leben in Furcht. Vers 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, wieder der Gedanke, wir sind seine Kinder, von ihm gezeugt. Er ist unser Vater. Und wenn er unser Vater ist, was dann? Dann müsste unser Leben doch irgendwie dem Vater entsprechen. Und wir sollten doch irgendwie so aussehen wie der Vater. Dann sollte unser Leben sich um ihn drehen. Wenn ihr den als Vater anruft, Christen sind Beter. Luther sagt ungefähr so, ein Schreiner, ein Tischler, der stellt Möbel her. Ein Gärtner, der pflanzt etwas an. Ein Christ betet. Das ist sein Beruf. Dazu ist er Christ. Das ist eins seiner Hauptaufgaben, zu beten. Und hier hat er von den Engeln zu lernen, dessen Hauptberufung es auch ist, zu beten, zu loben. Wir sollten darbringen das Opfer der Lippen, heißt es, die erste Aufgabe eines Christen, Dankeschön zu sagen. Und wir dürfen den Namen dieses Vaters anrufen. Wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, wenn wir wissen, dass auch wir in die Untersuchung kommen werden, wir kommen nicht in das Gericht der Verlorenen, aber wir kommen in ein Gericht. Und die, die etwas mitbekommen haben von der Formulierung des Paulus in 2. Korinther 5, sollten jetzt nicht zu schnell mit dem Begriff Preisrichterstuhl kommen. Der Preisrichterstuhl ist in der Tat ein Gericht. Dabei aber müssen wir wissen, dass Gericht nicht heißt Gericht zum Tode, dennoch aber eine sehr gründliche Untersuchung. Wir müssen bedenken, dass wir eines Tages demselben begegnen werden, dem Johannes begegnete auf Patmos, mit seinen feurigen Augen und feurigen Beinen. Und wenn an jenem Tage wir dort ankommen, werden wir zunächst einmal diese feurigen Augen auf uns gerichtet bekommen, bevor wir in die Freude eingehen. Wie wird mir's dann sein? Werde ich dann die Augen niederschlagen müssen oder kann ich ihm mit Freimütigkeit begegnen? Petrus sagt, wenn ihr den als Vater anruft, der nicht nur Vater ist, sondern an jenem Tage alles durchleuchten wird, ohne Ansehen der Person. Du bist sein Kind, ja, aber alle seine Kinder sind gleich. Keine Favoriten. Wenn das der Fall ist, dann stellt euch jetzt ein, nehmt das ernst. Das heißt fürchten. Nehmt das bis ins Letzte ernst.
Lasst das euer Gemüt, euer Gefühl durchdringen. Und wenn es einmal zum Zittern kommt, Paulus sagt, mit Furcht und Zittern. Wissen Sie, manchmal denke ich, die Dämonen sind frömmer als die Christen. Die können noch zittern. Die glauben auch, aber die zittern wenigstens. Wir kennen dieses Zittern nicht mehr. Wir meinen, Gott wäre uns gnädig gewesen und damit wäre es getan. Nun, grundsätzlich ja, aber es gibt noch einen großen Raum zum Fürchten. Und diesen Raum müssen wir kennen. Der wird uns hier angedeutet. Führt euer Leben in der Zeit, in der ihr hier wie Ausländer in fremdem Lande wohnhaft sind, in Furcht. Wie kann man in Furcht sein Leben führen? Hier kommt wieder das Wort ausrichten. Richtet euer Leben aus. Wie? Interessant ist der Anfang von Vers 18. In dem Wissen. Wieder Kenntnis. Wissen. Es braucht Information, um sich fürchten zu können. In biblischer Weise. Angst haben wir manchmal, wenn es im Dunkeln ist und wir wissen nicht, ob Gefahr ist oder wenn, was für eine Gefahr es ist. So ist es bei uns nicht mehr. Wir wissen, wo wir dran sind. Aber gerade weil wir unseren Vater kennen, wissen wir auch, dass er zu fürchten ist. Es braucht Ehrfurcht vor ihm. Und gerade wir, die Christen, die ihn kennen, sollten da an vorderster Reihe sein. Aber es braucht Kenntnisse. In dem Wissen, was wissen wir? Dieser Gott, den wir Vater nennen, dieser Gott, der unser Richter sein wird, auch der Gemeinde, dieser Gott hat sich selbst eingesetzt und das Blut seines Sohnes, wie Paulus das sagt, für uns dargegeben. Und das soll uns, sagt Petrus, zum Fürchten bringen. So. Der Gedanke an Golgatha. Wissen Sie, ich bin etwas stehen geblieben bei diesem Text. Ich konnte das nicht gleich verstehen. Gestern und heute. Immer wieder zu diesem Text. Was heißt das? Ich wollte den ganzen Text ergründen, denn es ist ein langer Satz. Ich wollte wissen, wie hängt er zusammen? Was ist hier das Tragende? Was kommt zuerst, was zweitens und so weiter? Woraus besteht der Text? Was sagt Petrus hier? Ich komme zu dem Schluss einfach, dass Petrus sagen will, wenn ich das einmal, und er verliert hier eine ganze Menge von Worten darüber, 18 bis 21 sprechen über dieses Wissen. Er will, dass wir wissen, was es um Golgatha war. Ich soll einmal wissen, darüber nachdenken, welch einen Preis Jesus gezahlt hat. Nicht Silber oder Gold, sagt Petrus, sondern das Blut von Jesus Christus. Und das ist ein teures Blut. Das heißt, ich bin gewertet worden durch den Tod des Sohnes Gottes. Das ist der Preis, um welchen ich gewertet bin vor Gott. Und wenn ich so geschätzt bin vor Gott, dann sollte ich mich fürchten, etwas zu tun, das ihm nicht gefallen könnte. Ich sollte ihn so sehr lieben, dass ich fürchten möchte, irgendetwas zu tun, das ihm nicht gefallen möchte. Aus Liebe möchte ich fürchten. Das ist natürlich nicht die Furcht, von der Johannes spricht, wenn er sagt, in der Liebe ist keine Angst oder keine Furcht. Die ist ein anderer Akzent, das merken wir gleich. In dem Wissen, dass ihr nicht mit Verderblichem, das heißt mit Silber oder Gold, losgekauft wurdet, und wieder darf ich darauf aufmerksam machen, dass es Petrus ist, der sagt, dass wir nicht mit Silber oder Gold freigekauft wurden. Wir können keinen Preis geben für unsere Vergebung. Das sagt Petrus. Losgekauft wurdet von eurer eitlen, von den Vätern überlieferten Lebensführung, sondern mit kostbarem Blute, als eines fehlerlosen und unbefleckten Lammes, dem Blute des Gesalbten, des Christus, des Messias. Diese drei Bezeichnungen sind dasselbe Wort, nur in drei verschiedenen Sprachen. Messias, Meschiach, Hebräisch. Christos, griechisch, Gesalbter, deutsch. Wir sagen heute Christus. Aber dieser Name bedeutet Gesalbter, das heißt von Gott erwählter Welterlöser. Er hat sein Leben, sein Blut für uns gegeben, wie das Blut eines Lammes gegeben wurde, welcher zuvor gekannt war. Gott wusste, was er tun wollte, in der Ewigkeit schon, vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart, hier heißt es, sichtbar gemacht wurde, nicht enthüllt, sichtbar gemacht wurde, in den letzten Zeiten, da haben wir das Verständnis von Petrus von letzter Zeit. Jesus kam in den letzten Zeiten, das heißt, mit Jesus ist schon letzte Zeit da. Er führt sie ein, in den letzten Zeiten, und zwar euretwegen, die ihr durch ihn, durch Jesus, an Gott glaubt. Und schon von hierher müsste der Leser, der Ausleger, der Theologe, der dieses verstehen will, erkennen, dass der Brief nicht an Juden geschrieben ist. Juden glaubten an Gott. Sie waren nicht Atheisten wie die heutigen Israelis. Diese Leute glaubten aber nicht an Gott und wurden erst über den jüdischen Messias, der ihnen verkündet wurde, an Gott gläubig. Sie kamen zum Glauben an den einen Gott über die Botschaft von Jesus Christus. Und deshalb spricht Petrus von dem Gott und Vater von Jesus Christus. So haben sie ihn kennengelernt. Dieser Gott, sagt Petrus, hat etwas für uns getan. Er hat zuerst Jesus von den Toten erweckt, welcher ihn von den Toten weckte, Vers 21, und ihm Herrlichkeit gab, wie er das schon vorhin sagte, so dass euer Glaube auch zur Hoffnung auf Gott wird. Mit anderen Worten, Petrus sagt, wenn Gott, an den ihr jetzt glaubt, mit dem ihr jetzt rechnet, wenn er Jesus von den Toten auferweckte und ihn verherrlichte, das heißt, ihn anerkannte oder öffentlich sagte, dieser hat nicht für eigene Sünde sein Leben gegeben, sondern er war, als er sich in den Tod gab, Gottes Sohn. Die Auferstehung rechtfertigt Jesus als den Sündlosen und zeigt uns, dass er stellvertretend für andere sein Leben gab und nicht für sich selbst. Hätte das für sich selbst getan, dann wäre er als Verbrecher gestorben und wäre nicht herrlich gewesen. Dann wäre er unherrlich, in Unehren gestorben. Aber Petrus sagt, dass als Jesus gestorben war, Gott ihm Herrlichkeit gegeben hat. Das heißt, alle Welt gesagt hat, dieser ist mein Sohn. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir Hoffnung. Dann kann unsere Sünde weggenommen werden und dann haben wir eine Zukunft. Aber wenn Jesus nicht sündlos war, dann ist er nicht für andere gestorben und dann sind wir immer noch in unseren Sünden. Aber wenn Gott Jesus verherrlicht hat, dann ist unser Glaube zu Jesus hin und zu Gott hin Hoffnung. Dann dürfen wir hoffen auf ihn. So stärkt er unseren Glauben an Jesus und sagt, wir sollen in Furcht hier wandeln, weil wir wissen, der Gott, an den wir gläubig geworden sind, ist unser Vater, unser Richter, aber auch der, der das Leben seines Sohnes für uns aufgeopfert hat. Und er hat Jesus verherrlicht und uns eine Hoffnung gegeben. Das soll uns motivieren zu einem reinen, heiligen Leben für Gott. Der dritte kleinere Abschnitt umfasst die Verse 22 bis 25. 22 bis 25, und dort ist das Wort des Apostels an Wiedergeborene, liebt einander. Und wieder möchte ich hinweisen auf die Formulierung im Grundtext. Nachdem ihr durch den Geist eure Seelen im Gehorchen der Wahrheit gereinigt habt, zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander. Liebt einander ist das Tragende hier. Und wie kann man lieben, ist jetzt die Frage. Petrus gibt uns eine Hilfe. Es gibt Christen, die vermögen nicht zu lieben. Die sind so verbittert. Die brauchen Hilfe. Manchmal passieren uns Dinge und wir finden es furchtbar schwer zu vergeben. Wir können einfach nicht. Wir meinen, wir können nicht. Und was sagt nun Petrus? Er sagt nun zuerst einmal, ihr könnt. Und ich werde euch sagen, warum, kann er gleichsam zu uns sagen. Ihr seid wiedergeboren und Wiedergeborene können lieben. Denn sie sind zum Lieben wiedergeboren. Wir sind dazu fähig gemacht, weil wir wiedergeboren sind, sind wir zu neuem Leben gekommen. Und das ist unser Element. Mit anderen Worten, es ist möglich, diese Empfindungen zu überwinden. Und dann kann Paulus zu uns kommen und sagen, der Heilige Geist ist da und er kann diese Empfindungen, diese Gefühle überwinden, sodass es wirklich möglich ist, loszulassen und positiv zu denken von dem, der uns misshandelt hat. Es ist möglich, meine lieben Freunde, zu lieben. Das ist gute Botschaft. Man muss nicht hier stecken bleiben. Nachdem ihr durch den Geist eure Seelen im Gehorchen der Wahrheit, das ist die Bekehrung, diese Leser sind im Gehorchen der Evangeliumsbotschaft zum Glauben gekommen. Sie sind zu diesem Gehorsamsakt gekommen, von dem er in Kapitel 1 sprach, oder im Anfang dieses Kapitels sprach. Nachdem das so gewesen ist, gereinigt habt zu ungeheuchelter Bruderliebe. Das heißt, die Bekehrung geschah zwecks Lieben von Miterlösten. Dazu sind wir bekehrt worden, um lieben zu können. Liebt einander von Herzen mit nachhaltiger, edelster Liebe als Wiedergeborene. Weil wir zur Bruderliebe bekehrt worden sind, weil wir Wiedergeborene sind, sollen wir jetzt tun, was wir können, das heißt, das, was wir imstande sind zu tun, lieben. Liebt einander wie? Von Herzen? Was heißt von Herzen? Das Wort Herz wird manchmal missverstanden, wenn man Herz deutsch denkt. Die Vokabel ist zwar dieselbe, aber der deutsche Inhalt des Begriffes Herzes deckt sich nicht ganz mit dem biblischen Inhalt der Vokabel Herz. Jetzt müssen wir lernen, biblisch zu denken. Was bedeutet Herz in der Bibel? Herz in der Bibel ist gleichsetzend oder das Gleiche wie einmal der innere Mensch. Man kann noch andere Ausdrücke gebrauchen. Es sind vier Ausdrücke, die auswechselnd gebraucht werden können. Innerer Mensch, Geist, Seele, Herz. Zu Samuel sagt Gott einmal, Gott sieht das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Merken Sie die Gegenüberstellung? Das Äußere ist der Leib. Gott sieht das Innere an, den inneren Menschen. So wie man unser leibliches Organ, das Herz, nicht sehen kann, aber es ist das Geheimnis unseres Lebens, so kann man nicht den eigentlichen Menschen sehen, das Geheimnis unseres Daseins, den inneren Menschen. Was will Petrus hier sagen? Liebt einander nicht nur mit den Lippen, mit den glänzenden Augen. Oh, wie schön, dass sie wieder da sind. Hab mich so, schon so gefreut, nicht gesehnt. Ja. Und zwischendurch, oh, es passt uns aber gar nicht. Ja. Nicht so, nicht nur mit dem Äußeren, so tun als ob. Nein, genau wie beim Singen. Paulus sagt, singt nicht nur mit den Lippen, singt mit den Herzen. Innerlich, mit dem ganzen inneren Menschen. In der Bibel enthält Herz Verstand, Gefühl und Wille. Das ist der Mensch, der eigentliche Mensch. Und er soll jetzt denken, er soll empfinden, er soll entscheiden. Und mit diesem inneren Menschen soll man, mit dem ganzen Menschen soll man lieben. Das heißt, man soll dabei sein. Echt also, von Herzen. Und zwar mit nachhaltiger, nun, das ist ein Versuch, dieses Wort zu übersetzen. Wörtlich heißt es, sich ausstreckend. Da sind wir gefordert. Wenn es schwer ist, für uns zu lieben, dann können wir manchmal sagen, ja, Herr, ich will loslassen. Ja, Herr, ja. Und dann werden wir passiv, beziehungsweise wir sind jetzt bereit, einmal nicht mehr zu bittere Gefühle zu haben. Aber es muss weitergehen. Wir müssen dazu übergehen, wirklich aktiv zu werden, uns auszustrecken nach dem anderen. Was kann ich jetzt für ihn tun, und zwar von Herzen? Das fordert Gnade. Mit nachhaltiger Liebe, das heißt sich ausstreckend. Und jetzt heißt es, er hat eben gesprochen von der Bruderliebe, jetzt spricht er von der Agape-Liebe. Das heißt, es gibt drei Ausdrücke für Liebe, bekanntlich. Und dies ist die edelste Form der Liebe, die unter Griechen kaum erwähnt wird, erst in der Heiligen Schrift zum Tragen kommt, weil Gott diese Liebe ist. Man kennt sie zwar, aber sehr schwach. Aber in der Schrift ist sie möglich, diese edelste, hohe, ideale Liebe, die Jesus verkörpert hat. Mit dieser Liebe sollen wir als Wiedergeborene einander lieben. Nicht aus verderblichem Samen. Das heißt, wir sind wiedergeboren, nicht aus verderblichem Samen. Das heißt, er will zeigen, dass wir wirklich echte Lebendige sind. Warum? Weil wir aus unverderblichem Samen zum Glauben oder zu neuem Leben gekommen sind, sondern aus unverderblichem durch das lebende und in Ewigkeit bleibende Wort Gottes. Und jetzt zitiert er aus Jesaja 40. Weil, Zitat, alles Fleisch wie Gras ist und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras verdorrte und seine Blume fiel ab, aber das Wort des Herrn, und hier gebraucht Petrus ein anderes Wort für Wort. Es gibt hauptsächlich zwei Vokabeln, die für unser deutsches Wort Wort gebraucht werden. Das eine bedeutet Ausspruch, das, was jemand spricht. Und das andere heißt, das, was jemand denkt, wird zum Ausdruck gebracht. Logos, Sinn, Gedanke zum Ausdruck gebracht. Rhema, die Tatsache des Aussprechens selbst. Bedeutet aber dasselbe, bezieht sich auf dasselbe. Petrus gebraucht beide Wörter in diesem Text. Und beide beziehen sich auf die Evangeliumsbotschaft, die Christusbotschaft, die damals verkündet wurde und wodurch die Leser zum Glauben kamen. Warum lege ich jetzt Wert darauf? Ich weiß nicht, wem von Ihnen bekannt ist, dass in der heutigen charismatischen Bewegung ein Riss, eine Diskrepanz oder eine Kluft entsteht zwischen diesen zwei Wörtern. Man missbraucht das zweite Wort, Ausspruch oder ausgesprochenes Wort oder gesprochenes Wort. Man sagt Folgendes, die Bibel ist Logos. Das ist das geschichtliche Wort, das Gott uns gegeben hat. Das ist wichtig. Aber es heißt dort von führenden Persönlichkeiten, was wir heute brauchen, ist Rhema. Was versteht man darunter? Das Wort, das der Heilige Geist angeblich heute gewissermaßen prophetisch spricht in der Gemeinde. Und im Grunde haben wir eine ähnliche Situation wie bei den Neuapostolischen. Die leben auch von diesen Botschaften. Die kennen auch die Bibel, aber die ist zweitrangig für sie. Und so wird, ähnlich wie bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, Gottes Wort herabgesetzt. Und eine Erfahrungsbotschaft wird auf eine höhere Stufe gestellt. Aber das ist nicht der Unterschied zwischen diesen zwei Wörtern. Beide beziehen sich auf unsere Bibel. Rhema und Logos sind beide dieselbe Botschaft, die geschichtliche Botschaft. Nur besagt das eine, dass Gott es gesprochen hat, und das andere Wort besagt, dass er es einmal gedacht hat. Es kam nicht einfach so aus seinem Munde, sondern hat es überlegt. Ein Übersetzer sagt, dass sinnvoll oder das, was Gott gedacht hat, in Johannes 1. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Gedachte. Sehr schön. Jesus ist das Denken Gottes, den Plan Gottes personifiziert. Aber Gott hat auch gesprochen durch Propheten und dann durch Jesus. Und es ist dieselbe Botschaft. Dieser Vers, dieser Text hilft uns, hier Klarheit zu bekommen. Dieses Wort vergeht nicht. Und weil wir durch dieses Wort zu neuem Leben gekommen sind, ist auch die Qualität unseres neuen Lebens eine besondere. Und weil die Qualität unseres neuen Lebens eine besondere Qualität ist, sind wir imstande, dem Wort des Apostels hier nachzukommen, zu lieben. Das macht uns Mut. Wollen wir also uns Mut machen lassen? Und lass es so sein, dass die Liebe Gottes, die in Christus Jesus verkörpert wurde und durch den Heiligen Geist in uns ausgegossen wurde, wirklich zum Vorschein kommt und uns unser Miteinander kennzeichnet. Wir wollen wieder zum Schluss beten. Wir neigen das Haupt dazu. Herr, wir danken dir für deine Botschaft. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist und dein Blut für uns vergossen hast, dass du deine Liebe zu uns gezeigt hast, aber auch deine Werteinschätzung, wie du uns einschätzest. Wir danken dir, Herr, für das Denken deines Wortes. Hilf uns, Herr, so zu denken, wie du denkst in deinem Wort. Und lass dann auch die Dynamik deines Wesens bei uns vorhanden sein. Amen.